Herzlich willkommen bei Diversity Spotlights, dem Podcast des Teams Diversity des Gleichstellungsbüros der Universität Heidelberg. In dieser Serie sprechen wir mit unseren InterviewpartnerInnen über die unterschiedlichen Dimensionen von Vielfalt und Antidiskriminierung. In dieser Folge sprechen wir mit Hannah Engelmann. Sie hat Psychologie und Erziehungswissenschaft in Bielefeld, Braunschweig und Hildesheim studiert, arbeitet als Lehrbeauftragte an der Universität Hildesheim und ist im Rahmen des Bildungskollektivs Imago aktiv in der Bildungsarbeit zu queer-feministischen, ökologischen und antikapitalistischen Themen. Wir sprechen mit ihr über antiqueere Ideologien und geschlechtliche Vielfalt an der Universität. Das Interview führt Evelyn Kotikatu vom Kompetenzzentrum Diversity des Gleichstellungsbüros.
Ja, hallo Hannah Engelmann. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute Zeit für uns gefunden haben.
Sehr gern, ich freue mich da zu sein.
Ja, steigen wir doch gleich ein. Bei der Beschäftigung mit dem Thema Gender und geschlechtliche Vielfalt begegnen uns viele Begrifflichkeiten, die teilweise sehr unterschiedlich verwendet werden. Darauf würde ich zu Anfangs gerne eingehen. Wie definieren Sie denn die Begriffe trans, inter, abinär und queer?
Okay, also es gibt zu diesen Begriffen ganz viele verschiedene Verständnisse und Herangehensweisen. Das hängt damit zusammen, dass es alle Selbstbezeichnungen sind. Das heißt also, es gibt hier keine wissenschaftliche Instanz, die sich da heraufschwingen kann, zu sagen, wir definieren jetzt nach objektiven Kriterien, was das genau heißt, sondern diese Begrifflichkeiten sind in sozialen Bewegungen, in Subkulturen, in Szenen entstanden, um sich selbst zu bezeichnen. Und das ist natürlich dann ein sehr vielfältiger Prozess, wo viele verschiedene Begriffsverständnisse zusammenkommen. Als Trans hat sich so ein Stückchen weit durchgesetzt die Auffassung, dass Trans eine Selbstbezeichnung ist, die all denen offen steht, die sich nicht oder nicht vollständig oder nicht durchgängig mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei Geburt zugeschrieben worden ist. Also beispielsweise, wenn eine Person zur Welt gebracht wird und ein Arzt ruft, es ist ein Mädchen, und diese Person dann aber feststellt, die Bezeichnung und das, was damit einhergeht, passt für mich einfach nicht oder nicht vollständig oder nicht immer so durchgängig, dann kann diese Person diesen Begriff trans für sich nutzen. Es ist aber keine Diagnose, die von außen getroffen werden würde. Inter bezeichnet nicht so sehr die Identität, sondern viel stärker das Körperliche, also was an körperlichen angeborenen Geschlechtsmerkmalen einfach da ist. Und zwar bezeichnet Inter oder können sich Menschen als Inter bezeichnen, deren Geschlechtsmerkmale, mit denen sie auf die Welt gekommen sind, von den Normen männlich und weiblich, wie die Medizin sie konventionell definiert, nicht abgedeckt sind. Das können also durchaus Personen sein, die von sich auch sagen, ich bin ein Mann oder eine Frau, aber meine Körperlichkeit wird von der Medizin anders eingeordnet, so wie ich geboren bin. Mhm. Abinär ist ein Spektrum, das große Überschneidungen mit trans hat. Also viele Personen, die sich abinär verstehen, verstehen sich auch als trans und bezeichnet aber die besondere Erfahrung, sich nicht innerhalb des binären Geschlechtermodells zu verorten. Das heißt also, mit Männlichkeit oder Weiblichkeit als zwei vermeintlich eindeutige Kategorien nichts anfangen zu können, sondern entweder zu sagen, ich bin vielleicht dazwischen verortet oder ich habe männliche und weibliche Anteile in mir, die gleichermaßen präsent und da sind, oder aber meine Identität ist stärker fluide, dass ich also nicht so eindeutig identitär auf eine Art und Weise geschlechtlich mich verorte, sondern sage, da ist Veränderung drin, Bewegung. Oder aber auch, wenn ich sage, mit Männlichkeit und Weiblichkeit hat mein Geschlecht einfach nichts zu tun. Diese Kategorien passen für mich nicht. Ich bin außerhalb dieses Systems verortet. All diese verschiedenen Personengruppen könnten sich als abinär bezeichnen. Es gibt aber auch ähnliche Bezeichnungen, die Leute verwenden, wie nicht-binär oder non-binär zum Beispiel. Und queer als vierte Begrifflichkeit ist vielleicht der komplexeste der Begriffe. Der hat so verschiedene Dimensionen. Einerseits ist queer als theoretischer Begriff etwas, das das Nicht-Identifizierbare, das Nicht-in-Kategorien-zu-Fassende, das Nicht-Festlegbare an Menschen, an Identitäten, an ihrem Begehren, an ihren Interaktionen miteinander versucht, ein Stückchen weit benennbar zu machen, aber eben ohne es wirklich begrifflich zu fassen zu kriegen. Also ein recht komplexer theoretischer Begriff. ganz alltagspraktisch verwenden viele Menschen queer als Überbezeichnung, als Kategorie, in die dann lesbisch, schwul, trans, Interpersonen alle munter zusammenkommen können, um eben da nicht sozusagen immer einzelne Bezeichnungen zu haben und dann vielleicht auch wichtige Gruppen zu vergessen, ist das sozusagen eine praktische, alltagspolitische Ausdrucksweise. Also alle, die nicht komplett in diesem Normbereich von Hetero- und Cis-Geschlechtlichkeit und Sexualität sich bewegen, könnten dann unter Queer subsumiert werden. Und dann haben wir als dritte Ebene des Begriffs aber auch noch die historische Selbstbezeichnung von Queers of Color in den USA, die sich in einer Zeit, als sich so langsam eine bürgerliche Form von Homosexualität entwickelte, von den häufig weißen, in der Mittelklasse verorteten Schwulen, die irgendwie auf Heirat hinarbeiteten und eigentlich ein ganz bürgerliches, normales Leben anstrebten, abgrenzten und sagen, da kommen wir eh nicht ran und vielleicht wollen wir da auch gar nicht ran, sondern wir nutzen diese ursprünglich beleidigende Bezeichnung queer als Selbstbezeichnung. Das ist also noch eine historische Komponente.
Der wurde quasi reclaimed, dieser Begriff, wie man es auch aus manchen Antirassismusdebatten kennt. Ja, ich würde mich, denke ich jetzt auch an die bei den folgenden Fragen, an diesen Alltagsbegriff queer orientieren und verwende den dann jetzt auch für die nächste Stunde. Verwendet wird ja auch der Begriff LSBTIQ, also lesbisch, schwul, bi, trans, inter, queer, der ja gleichermaßen eben auch Communities meint, aber eben auch teilweise historische Bewegung beschreibt. Was ich mich frage, ist, warum denn hier geschlechtliche Identität, also trans sein, inter sein, queer sein und sexuelle Orientierung, sexuelles Begehren zusammengebracht wird. Wie kam es dazu?
Also Sie haben vollkommen recht, das ist ja erstmal ein Spannungsverhältnis. Im deutschsprachigen Raum sind ja auch Bezeichnungen wie Transsexualität oder Intersexualität unter anderem deshalb in die Kritik gekommen, weil da dieser Sexualitätsbegriff mitschwingt, der im Deutschen ja eben enger gefasst ist als im Englischen, sodass da eben falsche Assoziationen ausgelöst werden. Zugleich sind ja Sexualität und Geschlechtlichkeit nicht losgelöst voneinander zu denken, sondern bedingen sich ja ein Stück weit gegenseitig. Gerade auch die Normen von Sexualität und Geschlecht sind ja eng miteinander verknüpft. Und insofern ist auch von der einen Norm abzuweichen oft mit der Erfahrung verknüpft, dass mir auch eine Abweichung von der anderen Norm zugeschrieben wird. Mhm. Also dann wird vielleicht angenommen, transgeschlechtliche Personen wären sexuell besonders vielfältig unterwegs oder wären irgendwie sexuellere Wesen als andere Menschen schwulen Männern wird Männlichkeit abgesprochen oder lesbischen Frauen wird Weiblichkeit abgesprochen. Zugleich haben wir dann aber auch die eigene Erfahrung, dass beispielsweise mit der Drag Queen Szene oder im Deutschen wurde es lange als Travestie bezeichnet, ja auch eine erstmal primär schwule Szene mit Geschlechternormen gespielt hat und da ganz bewusst andere Möglichkeitsräume geschaffen hat, wo es dann ja auch wiederum Übergänge geben kann, dass Personen im Drag-Queening oder Drag-Kinging feststellen für sich, vielleicht möchte ich mich auch außerhalb der Bühne geschlechtlich anders verorten oder muss das tun oder es passt für mich. Und wir haben beispielsweise eine lesbische Bewegung, in der es eine Tradition gibt, lesbisch sein von Frau sein zu trennen und zu sagen, Lesben und Frauen haben bestimmte ähnliche Erfahrungen, sind aber nicht die gleiche soziale Gruppe. Mhm. Und insofern haben wir da schon vielfältige Anknüpfungspunkte, sodass einerseits von dem her, wie die Mehrheitsgesellschaft eben Normabweichungen sanktioniert und ausgrenzt, ähnliche Erfahrungen gemacht werden, aber auch von der eigenen Selbstverortung und Erfahrung her viele Menschen mit vielen verschiedenen Aspekten der queeren Szene etwas anfangen können. Mhm.
Lassen Sie uns kurz über Ihre Arbeit sprechen. Ich habe gesehen, Sie arbeiten in einem Bildungskollektiv für transformative Bildung.
Das Bildungskollektiv hat sich zusammengefunden im Rahmen des Netzwerks Living Utopia. Und in Living Utopia, das ist ein sehr heterogenes, vielfältiges Netzwerk, ohne ein gemeinsames Manifest, auf das sich jetzt alle berufen würden. Die Gemeinsamkeit, die uns zusammenbringt, ist es, dass wir gerne Möglichkeitsräume, Ausprobierräume und Mitmachräume erschaffen, in denen andere Formen des Miteinanders, andere Formen der Selbstbezüge, andere Formen der Bezüge zur Welt erfahrbar werden, ausprobierbar werden, um eine zukunftsfähige Welt von morgen eben spürbar werden zu lassen, ausprobieren zu können. Und das kann zum Beispiel in Form von Kongressen geschehen, wo Menschen für mehrere Tage zusammenkommen oder Austausch treffen, aber natürlich auch im Kleinen in Form von Workshops, wo dann solche Bildungserfahrungen möglich werden.
Und Sie machen ja auch viel zum Thema nachhaltiges Leben und nachhaltige Ökonomie, habe ich gesehen. Wie hängen diese Themen mit den Bereichen Geschlechtervielfalt und Geschlechtergerechtigkeit zusammen? Also kann das eine überhaupt ohne das andere verwirklicht werden?
Also eine völlige Loslösung wäre da, glaube ich, schwierig. Einerseits ganz pragmatisch politisch gedacht, ist eine Gesellschaft, deren Wirtschaftssystem, was ja auch immer mit Machtverhältnissen verknüpft ist, möglichst viel Beteiligung für möglichst viele Menschen möglich macht und zugleich Abstiegsängste nimmt, eine Lebensversicherung für Queers. Weil in dem Augenblick, wo Abstiegsängste mehr werden, gar nicht so sehr unbedingt immer die konkrete Marginalisierung, aber vor allem die Sorge vor dem Abstieg, dem Sozialen, haben wir historisch eigentlich immer beobachtet, dass faschistische Tendenzen gestärkt sind. Das heißt also, dass wenn wir diese Ängste als Motivator den Leuten ein Stück weit nehmen, die im Kapitalismus ja eine treibende Kraft sind, die Angst vor dem Abstieg, Hoffnung auf den Aufstieg und die Konkurrenz untereinander, dann können wir vermutlich mit Krisen bessere Umgangsweisen finden. Das ist kein Automatismus. Nicht jede Gesellschaftsform ist zwangsläufig automatisch besser als der Kapitalismus. Aber wir können mit Sicherheit sagen, dadurch, dass es im Kapitalismus immer wieder zu Krisen kommt und Entsolidarisierungstendenzen eher gestärkt werden zwischen Menschen, kommt es leichter dann eben zu Faschisierungstendenzen, wenn es mal wirtschaftlich bergab geht. Zugleich führt diese Entfremdung im kapitalistischen Wirtschaften auch mit dazu, dass Verschwörungsmythen an Attraktivität gewinnen. Und diese Verschwörungsmythen haben ja einerseits immer eine antisemitische Struktur und die hat aber häufig Anknüpfungspunkte auch an antiqueere, queerfeindliche Elemente. So dass wir auch da sagen können, also wenn wir eine geschlechtergerechte, vielfältige Gesellschaft wollen, dann müssen wir Verschwörungsmythen bekämpfen und wir können die eben ein Stück weit entkräften, indem wir die Entfremdung und dieses Gefühl von Machtlosigkeit, von undurchschaubaren Machtstrukturen, die in einer sehr großen Ungleichheit vor allem auch vorliegen, wenn wir das ein Stück weit uns nehmen können, indem wir eben anders miteinander wirtschaften.
Das schließt eigentlich an die Ideen der Politik- und Sozialwissenschaftlerin Naika Furutan, die in ihrem Buch Die postmigrantische Gesellschaft so argumentiert, dass wir uns als Gesellschaft aktuell in einem Aushandlungsprozess befinden, in dem um Privilegien und um Position in einer pluralen Demokratie gerungen wird. Das heißt, sie erklärt eben, wie Sie es eben auch gesagt haben, das Erstarken von rechten, faschistischen Kräften auch mit der zunehmenden Sichtbarkeit, in ihrem Fall von Deutschen mit Migrationsgeschichte, die ihre Rechte laut einfordern und die sich nicht mehr diktieren lassen wollen, wer oder was deutsch ist oder wer mitreden kann und wer nicht. Das heißt, Sie sehen hier auch ganz klar Parallelen zu antiqueren Bewegungen.
Auf jeden Fall. Einerseits aufgrund dieser Zweischneidigkeit der Sichtbarkeit, die wir in beiden Fällen finden. Also die Dinge kommen nur in Bewegung und gesellschaftlich ist nur voranzukommen, wenn wir als AkteurInnen uns positionieren und sagen, ja, ich stehe hier für etwas und ich lebe etwas und identifiziere mich mit etwas und versuche das irgendwie voranzubringen, das lebbarer zu machen. Insofern ist queere Sichtbarkeit auch absolut wichtig, dass sich eben queere AkteurInnen Gehör verschaffen. Und gleichzeitig führt das einerseits zu Abwehrbewegungen von Menschen, die eben befürchten, durch diese Verunsicherung, diese Verqueerung, Verflüssigung von Verhältnissen könnten sie irgendwie einen Verlust erleiden oder könnten sie sich nicht mehr so gut in der Welt orientieren und das können sie nicht gut verknusen. Und zugleich macht diese Sichtbarkeit eben AkteurInnen Subjekte identifizierbar, die dann für das Queere an sich stehen, sodass Queer dann nicht mehr als ein Potenzial in uns allen wahrnehmbar ist. Also wir alle haben sicherlich verschiedene Veranlagungen auch ein Stück weit, ganz verschiedene Erfahrungen dann gemacht in der Welt und haben nicht alle gleichermaßen in echt eine queere Identität, das möchte ich nicht sagen, aber wir alle haben die Möglichkeit, von dem, was uns bislang als normal erschien, mal ein kleines Stückchen weit abzuweichen und neue Erfahrungen zu machen, unsere Handlungsspielräume zu erweitern und uns vielleicht als etwas weniger festgelegt zu begreifen. Das ist eigentlich ein wunderbares Potenzial, aber es ist auch eins, das mit Verunsicherung einhergeht. Und ebenso haben wir, das ist eine Parallele, alle auch ein Stück weit ein Gefühl von Fremdheit zu uns selbst, das wir mehr oder weniger gut zulassen können. Von Ambivalenzen, Ambiguitäten, Unsicherheiten. Und wenn wir diese queeren Potenziale und dieses Fremdsein sich selbst gegenüber auf andere projizieren können, wenn da Subjekte sind, denen wir sagen können, das sind die Queeren oder das sind die Fremden, dann können wir diese inneren Spannungsverhältnisse nach außen verlagern und im Außen versuchen zu bekämpfen und sagen, ich kann mich als ganz feste Identität hier positionieren, indem ich sage, in Wirklichkeit habt ihr diese ganzen Abweichungen von Normen, das hat mit mir nichts zu tun und ich kann das auch loswerden, indem ich euch bekämpfe oder sogar ausmerze.
Genau.
Und das ist eine ganz schwierige Dynamik, die sowohl im Rassismus als auch in antiqueerer Ideologie sich ausdrückt.
Ja, Begriffe, die einem da leider immer wieder begegnen, sind so wie Genderwahn, Genderirrsinn, linksgrün, versiffte Genderdiktatur. Diese Begriffe fallen in politischen und gesellschaftlichen Debatten leider immer wieder, auch als Reaktion auf beispielsweise gendergerechte Sprache, auf Gender-Mainstreaming-Maßnahmen oder Gender-Studies an Universitäten. Woher stammen diese Begriffe, die ja schon von der Wortherkunft oft einen irgendwie pathologischen Charakter mit sich tragen? Also welche Absicht steht hinter solchen Formulierungen?
Diese Logik von Pathologisierung beinhaltet ja, mein Gegenüber kann ich als krank abstempeln und kann ihm damit eigentlich jeden Wert für den öffentlichen Diskurs absprechen. Ich kann sagen, du bist wahnsinnig, du bist krank, also hat das, was du zu sagen hast, mit mir und meiner Welt nichts mehr zu tun. Und ich kann dich quasi abkoppeln von meiner Realität und kann dich, das wird es dann ja häufig als Forderung damit verbunden, auch wegsperren, kann dich loswerden, kann dich eben in eine psychiatrische Parallelwelt quasi verbannen und damit unschädlich machen für meine politischen Interessen. Und das ist in vielerlei Hinsicht problematisch. Einerseits, weil es natürlich eine Unterdrückungsdynamik beinhaltet und dann auch, weil es eine Auseinandersetzung und eben diese Aushandlungsprozesse ja verunmöglicht. In dem Moment, wo ich sage, ich muss überhaupt nicht versuchen, deine Sicht zu verstehen, weil ich dich schlichtweg als krank abstemple und damit so tue, als hätte es mit mir nichts mehr zu tun. Mhm.
Ja, wir haben in Baden-Württemberg hier ein ganz konkretes Beispiel. Wenn wir auf die Entwicklung im Jahr 2014 schauen, hier hat Baden-Württemberg einen neuen Bildungsplan vorgestellt, in dem die Akzeptanz für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt als Querschnittsthema behandelt werden sollte. Und als Reaktion darauf gab es in Stuttgart die erste Demo für alle. Die wurde organisiert aus dem Dunstkreis der AfD-Abgeordneten Beatrix von Storch. Und daraus ging 2015 ja auch ein Aktionsbündnis hervor, das bis heute aktiv ist. Auffallend ist bei diesen Bewegungen, dass bei Kundgebungen und Gegendemos gegen die sogenannte Gender-Ideologie die unterschiedlichsten AkteurInnen zusammentreffen. Also von den neuen Rechten über die AfD, über Pegida, AktivistInnen aus dem kirchlichen Milieu, selbsternannte Querdenker, von denen man denken könnte, die hätten doch auch sehr unterschiedliche Standpunkte. Was hält diese unterschiedlichen AkteurInnen zusammen? Also welche Feindbilder oder vielleicht Zukunftsängste, Dystopien können so stark sein, dass sie so unterschiedliche Menschen vereint?
Tatsächlich würde ich sagen, dass gerade dieses anti-queere Moment, dieses Moment, das auf konservativen Geschlechternormen so stark beharrt, eins ist, dass ganz viele verschiedene AkteurInnen zusammenbringen kann, wo sie sich einigen können. Da, wie Sie gesagt haben, treffen ja wirklich verschiedene Weltbilder auch aufeinander. Einerseits biologistisch-positivistische, dann fundamentalistisch-katholische, aber auch evangelikale, dann eben die Rechten und Neuen Rechten mit völkisch-nationalistischen und rassistischen Herangehensweisen. Und da sind sicherlich einige Unterschiede zu verzeichnen. Aber sie können sich einig werden in ihrer Ablehnung von Verqueerungsmomenten, von Verflüssigungsmomenten, von Uneindeutigkeiten und dann eben auch konkret von als geschlechtlichen oder sexuellen Minderheiten konstruierten Personengruppen. Das hält sie ein Stück weit zusammen und ermöglicht auch ein Stück weit Anknüpfungspunkte von politisch extremeren Spektren zu einer diffuseren, sich als politische Mitte verstehende bürgerliche Gesellschaftsgruppe. Ganz deutlich wurde das im wahrsten Sinne plakativ im Bundestagswahlkampf 2013, wenn ich mich nicht irre, wo es in der Wahlwerbung, in der Fernsehwahlwerbung, in TV-Spots, eine peinliche Begebenheit gab, in der nämlich die FDP in ihrem Wahlspot eine wohl als weiß und heteronormativ zu lesende Familie auf Fahrrädern, die Kinder brav behelmt, durch eine Allee fahren ließ und das eben als so positives Bild von Normalität verwendete. Und eine Werbeagentur dann aufdeckte, dass das gleiche Bildmaterial auch die NPD in einem Wahlspot verwendet hatte, sowie auch eine finnische Quarkfirma. Das macht eben deutlich, einerseits, dass da zu wenig Vorsicht natürlich am Werk war, darin dieses Bildmaterial auszusuchen, aber vielmehr ja, dass dieses Bild von Familie als heteronormative Einheit, als weiße, tendenziell einer Mittelklasse zuzuordnende Gruppe, ein Ideal ist, dass sehr verschiedene AkteurInnen miteinander teilen. Und das ist problematisch, diese Anknüpfungsmöglichkeiten. Ja.
Ist das auch der Grund dafür, warum diese eigentlich ganz unglaublich intime Frage nach der eigenen individuellen geschlechtlichen Identität und Orientierung so eine gesellschaftliche Sprengkraft mit sich bringt?
Ich würde sagen, gerade weil die Frage so intim ist und so ins Persönliche geht, gerade deshalb hat sie so eine politische und gesellschaftliche Sprengkraft. Wenn wir politisch handeln, dann tun wir das ja immer als komplexe menschliche Wesen und bringen unsere Sozialisationserfahrung, unsere Persönlichkeit, unsere Begehren und Wünsche und auch unsere unbewussten Anteile ja mit in die politische Situation. Wir sind ja nicht ganz rein sachlich politische AkteurInnen in dem Moment, wo wir uns darüber auseinandersetzen, wie wir leben wollen und uns als Gesellschaft organisieren wollen. Und wenn ich von klein auf als Junge oder Mädchen, als Sohn oder Tochter Liebe erfahren habe, Anerkennung erfahren habe, wenn ich dann später meine Rolle gesucht habe in einem binären Geschlechtermodell, mich in diesem binären Geschlechtermodell verortend, dann auch wieder orientiert habe dahingehend, mit wem ich zusammenleben möchte, mit wem ich Liebe und Sexualität und Partnerinnenschaft teilen möchte. Und wenn das immer so die Grundlage gewesen ist, die ich als vermeintlich selbstverständlich oder auch ganz natürlich begriffen habe und auf der alles Weitere dann fußt, wenn diese Grundlage in Frage gestellt wird, dann kann das eine große Verunsicherung auslösen. Und das hat eine Sprengkraft, wenn ich damit nicht umzugehen lerne.
Mhm. Ja, also was Sie gerade gesagt haben, diese Angst vor Verlust der eigenen Identität, der eigenen Deutungshoheit vielleicht, ist ja, wie gesagt, auch mit ganz knallharten wirtschaftlichen Ängsten vielleicht verknüpft, wenn man auf die Öffnung des Arbeitsmarktes guckt, also Angst vor Verlust der eigenen Position im wirtschaftlichen Gefüge, im Machtgefüge, die sich ganz konkret dann auch auf die eigene Identität auswirkt und eine große Verunsicherung hervorruft. Also das heißt, es ist ja, spielt dann so ein bisschen nach dem Motto, wenn du nicht mehr unnormal bist, so wie ich dich bis jetzt immer betitelt oder gesehen habe, was bin dann ich, was bleibt dann für mich noch übrig? Und ich musste da an ein Gespräch zwischen der Moderatorin Aminata Belli denken, die kürzlich mit Caroline Ehmke gesprochen hat über dieses Thema des Nichtwahrnehmens der eigenen heteronormativen Identität als eine konstruierte Norm. Und sie meinte so, ja, wenn du jemanden fragst, wann hast du denn gemerkt, dass du heterosexuell bist, dann guckt er dich an wie ein Auto. Und ich fand es so gut formuliert, weil es im Endeffekt genau das aufdeckt, was so ein bisschen ein blinder Fleck ist nach wie vor in unserer Gesellschaft. Und was sich ja auch dann in diesen anderen Privilegien wie Weißsein, Gesundsein und so weiter widerspiegelt, dass wir es einfach als nicht benennbare Normalität nach wie vor sehen.
Genau, deshalb gibt es aus sozialen Bewegungen heraus immer wieder den Versuch, diese Norm benennbar zu machen und konkret zu machen und als ebenfalls einen gewordenen Zustand begreifbar zu machen, sodass zum Beispiel wir von Cis-Geschlechtlichkeit sprechen können. Der Begriff ist tatsächlich in der Wissenschaft entstanden, aber von Trans-Bewegung auch aufgegriffen worden, um eben zu sagen, ja, wir sind trans, das ist eine konkrete Identität, Geschlechtsidentität oder innerhalb dieses Spektrums haben wir konkrete Identitäten. Aber das heißt nicht, dass alle anderen nicht irgendwie konkret, sondern ganz abstrakt oder einfach nur normal wären, sondern dass es Cis-Geschlechtlichkeit ist eben auch eine konkrete Form von Geschlechtlichkeit. Oder wie eben Frauenbewegungen, feministische Bewegungen schon seit jeher sagen, dass zum Beispiel im Kontext von Wissenschaftlichkeit Männlichkeit als eine unbenannte, fast unsichtbar gemachte Norm mitgetragen wird. Und
in der objektiven Wissenschaft.
Ja, genau.
Sozusagen, ja. Die im Endeffekt doch männlich genormt ist eigentlich. Ja. Ja, werfen wir einen Blick auf diese heteronormative Männlichkeitsbilder. Wenn man jetzt nochmal auf die Rechte schaut, welche konkrete Gefahr sehen die Rechten in queeren Menschen?
Also eine verbreitete Sorge in rechtsautoritären Kreisen ist es, dass eine vermeintliche Verschwulung oder Verqueerung der Gesellschaft die männliche Härte verflüssigen könnte und der angenommenen Kollektividentität des Volkes dann die Verteidigungsbereitschaft nehmen könnte. Das kommt dann häufig zusammen mit einem Narrativ des großen Austauschs, also einer vermeintlich orchestrierten Migrationsbewegung, die zu einer Entwurzelung von Völkern beitragen würden oder diese verstärken würden. Und wenn dann die entwurzelten und verqueerten Völker quasi all ihrer Stärke beraubt sind und ihrer Männlichkeit beraubt sind, dann, so würde dieses Narrativ dann das antisemitische Element noch wieder da reinbringen, wären sie ganz leicht zu unterwerfen für eine zentralisierte Weltregierung. Und dieses Narrativ, glaube ich, hat auch eine große Sprengkraft, weil es eben dieses alte nationalsozialistisch-antisemitische Narrativ von Weltregierung mit aufgreift und diese absolute, enorme Macht herbeifantasiert und bringt eben diesen Verlust von Männlichkeit mit damit zusammen, dann unmittelbar angreifbar und unterwerfbar zu sein. Mhm. Was in vielerlei Hinsicht natürlich absurd ist, unter anderem dahingehend, dass wenn wir uns anschauen, wie tatsächlich queere Personengruppen, geschlechtlich und sexuell als anders geltende Personengruppen durch die Geschichte hindurch mit Unterwerfung, mit Unterdrückung, mit Marginalisierung zu kämpfen gehabt haben und nach wie vor da sind und gerade ja auch weiter Gewalt und Unterdrückung erfahren, aber ja auch sich erweiterte Rechte und Möglichkeiten erkämpfen, dann zeigt sich doch, dass es eben nicht nur eine klassische Form von Männlichkeit ist, die für eigene Interessen einstehen kann, sondern dass wir das auch auf andere Weise tun können. Feministische Frauenbewegung ganz genauso. Mhm.
Ja, jetzt haben wir viel über antiqueere Ideologien gesprochen. In Ihrem gleichnamigen Buch benennen Sie mit Diversity Education eine Form der politischen Bildungsarbeit, die dieser Ideologiebildung entgegenwirken kann. Können Sie uns das etwas genauer erklären? Was verstehen Sie unter Diversity Education?
Eine Form von politischer Bildung, die dazu befähigt, die gesellschaftlichen Verhältnisse, unter denen wir leben und in denen wir positioniert sind und aufgewachsen sind, kritisch zu analysieren, sich selbst als Teil dieser Gesellschaft zu begreifen und besser zu verstehen und die dann aber auch zum emanzipativen Handeln ermutigt. Das ist eben das eigentlich politische Moment in der politischen Bildung. Dafür ist es wichtig, Selbstverständlichkeiten und Normen hinterfragbar zu machen, erstmal zu benennen, in ihrer Konstruiertheit zu begreifen, zu verstehen, warum Konstrukte dennoch wirkmächtig und stabil sein können, aber eben auch veränderbar sind. Dazu gehört auch gesellschaftlich bedingte Privilegien und Unterdrückungserfahrungen zu reflektieren, auch in ihrer Widersprüchlichkeit zu reflektieren. Und in einem komplexen Gesellschaftsgefüge eingebettet zu sehen. und dadurch eben eine kritische Analysefähigkeit und eine Handlungsfähigkeit sich zu erarbeiten.
Wäre diese Form der Bildungsangebote auch sinnvoll in der Diversity-Arbeit an Hochschulen?
Einerseits ja, andererseits sehe ich da auch eine gewisse Problematik, weil ein Schlüssel zur Handlungsfähigkeit und auch zum vertieften Verstehen davon, wie wir selbst gesellschaftlich positioniert sind, sind ja biografisches Formen des biografischen Arbeitens. Also zu schauen, wie ist denn meine eigene Geschichte gesellschaftlich eingebettet? Wie sind meine ganz persönlichen Erfahrungen auch sozial strukturiert? Und das ist etwas, das in einem ja doch auch verstärkt mit Verpflichtungen und Bewertungen verknüpften System wie der Hochschule eigentlich ein Stück weit deplatziert sind. Also biografisches Arbeiten muss immer freiwillig geschehen und kann nicht bewertet werden. Insofern einerseits würde ich mir wünschen, dass solche Formen von Bildung an der Universität mehr Raum bekämen. Zugleich müssen sie eben losgelöst sein von vielleicht nicht ganz der Credit-Punktvergabe, aber zumindest der Notenvergabe und vom Zwang. Also sie müssen eigentlich als ergänzende optionale Angebote geschaffen werden.
Welche konkreten Hürden im Alltag sehen Sie denn momentan für queere Studierende an deutschen Hochschulen?
Also Hochschulen sind ja eben ein Raum in unserer Gesellschaft, wo natürlich die verschiedenen Vorbehalte, Vorurteile, Ausgrenzungsmechanismen genauso stattfinden, die in anderen Kontexten auch. Teilweise hat vielleicht die akademische Klientel ein bisschen stärkeres Gefühl für soziale Erwünschtheit und findet dann vielleicht unterschwelligere Kommunikationswege für ihre Ausgrenzung, aber sie findet ja dennoch statt und auch nicht immer nur unterschwellig. Also insofern dürfen wir uns da die Universität natürlich nicht als einen von gesellschaftlichen Machtverhältnissen losgelösten Raum vorstellen. Ganz konkret ist eine Schwierigkeit für, ich würde sagen, alle queeren Personen, dass anders als bei manchen anderen sozialen Kategorien, ich nicht automatisch Anknüpfung an andere Menschen, die ähnliche Erfahrungen machen, habe. Also die meisten Menschen, die Rassismus erfahren haben, vielleicht Eltern oder erwachsenen in Kontexten auf, wo es anderen Menschen auch so geht. Dadurch kann Community entstehen, können Solidarzusammenhänge erarbeitet und geschaffen werden, die eine Stärke mit sich bringen. Menschen, die Sexismus erfahren, die als Mädchen und Frauen aufwachsen, haben andere Frauen in ihrer Verwandtschaft oder in ihren sozialen Kontexten. Menschen, die für sich irgendwann feststellen, dass sie sich queer verorten, haben nicht automatisch andere Queers in der Familie oder in der Verwandtschaft oder im sozialen Kontext. Und diese Vereinzelung ist sicherlich ein Problem, wo dann eben gerade aber Hochschule auch ein Raum ist, wo sich ja Menschen austauschen, zusammenfinden, Gruppen bilden, sich politisch organisieren, Freizeit miteinander verbringen. Und von daher ist es eine Phase, wo, glaube ich, auch viele Queers ein Stück weit aufblühen, weil sie feststellen, vielleicht komme ich irgendwie vom Dorf, wo ich mich ganz alleine gefühlt habe, ob ich es war oder nicht, ist ja eine andere Frage, ob ich vielleicht keinen Kontakt gefunden habe zu anderen. Und hier bin ich dann in einem Raum, wo das anders möglich ist. Das gilt es auf jeden Fall zu unterstützen. Eine konkrete Trans-Problematik liegt darin, dass ich an der Hochschule immer identifiziert bin mit dem Namen, der eben behördlich für mich registriert ist. Und der ist nicht immer der richtige, der für mich passt. Es ist an Universitäten oft ziemlich kompliziert, manchmal ganz unmöglich, den Namen zu führen, den ich für mich gewählt habe, wenn der nicht auch behördlich registriert ist. Und das behördlich zu ändern, den Personenstand und den Vornamen zu ändern, ist ein aufwendiger Akt, der ausgesprochen diskriminierend organisiert ist. Es ist in den 80ern erkämpft worden, dass es überhaupt möglich wurde, für Transpersonen Namen und Personenstand zu ändern. Aber in diesen 40 Jahren seitdem ist leider da zu wenig passiert, um die diskriminierenden Elemente, die in dem Gesetz immer noch drin sind, abzuschwächen. Einiges ist erkämpft worden. In vielen Punkten wurde das Gesetz für verfassungswidrig erklärt. Aber die Grundhaltung, die im sogenannten transsexuellen Gesetz TSG mitschwingt, ist immer noch super problematisch. Und das ist immer noch ein teures Verfahren, das mit mehrfacher Begutachtung einhergeht. Also nicht allen Transpersonen ist es möglich, dieses Verfahren für sich zu wählen, oder nicht alle wollen sich diesem Verfahren unterwerfen. Und in dem Moment, wo dann eben mein Name nicht passt, der registriert ist, kommt es zu ständigen Outing-Situationen, also ungewollten öffentlichen Verlesung meines Namens in der Anwesenheitsliste beispielsweise oder jetzt im digitalen Semester Online-Tools, die mir nicht erlauben, meinen eigenen Namen einzugeben, mhm. sondern die den, der an der Uni für mich registriert ist, automatisch setzen. All diese Dinge sind eben besonders problematisch und wären nicht so kompliziert zu verändern, wenn die Universitätsverwaltung da diese Notwendigkeit erkennen. Ein anderer Bereich, der ganz konkret ist, auch ein Stückchen weit banal, aber doch alltagsrelevant, sind Toiletten und Umkleiden. Mhm. Wenn es da keine Optionen gibt außerhalb von Zweigeschlechtlichkeit oder wenn dort Normen von Zweigeschlechtlichkeit, cis-normative Normen von Zweigeschlechtlichkeit durchgesetzt werden, dann kann das eben zu ganz direkten Ausschlusserfahrungen führen. Mhm.
Bei uns an der Universität gibt es tatsächlich, das kann ich an der Stelle vielleicht kurz sagen, die Möglichkeit der Namensänderung. Grundlage hierfür ist ein Gespräch mit einer Ansprechperson aus dem Bereich, aus dem Dezernat Studium und Lehre. Und dann ist es auch möglich, quasi in den internen System den Namen zu ändern. Was mir schon öfter begegnet ist, als sozusagen Ersatz für den Personalausweis, aber quasi als Verdeutlichung, dass man quasi sich als nicht-binär identifiziert und einen anderen Namen tragen möchte, ist dieser Unterstützungsausweis. Können Sie zu dem vielleicht kurz was sagen?
Der Ergänzungsausweis der DGTI, genau. der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intergeschlechtlichkeit. Die DGTI ist eine schon recht traditionsreiche Selbstorganisation von Inter- und Transpersonen, die eben mit diesem Ergänzungsausweis ein Dokument geschaffen hat. Das ist auch mit dem Innenministerium insoweit abgesprochen, dass da eine Unbedenklichkeitserklärung gegeben wurde seitens einer Bundesregierung. So dass also dieses Dokument, das ähnlich gelayoutet ist wie ein Personalausweis vom Kartenformat her mhm. und mit Foto und Name und so weiter und das auch die Ausweisnummer trägt, nicht irgendwie als Fälschung oder so etwas anzusehen ist, sondern eben als, wie der Name auch sagt, Ergänzung zum offiziellen Personalausweis, wo dann der richtige Name draufsteht, wo auch das Pronomen vermerkt ist, das ja sonst nicht auf dem Personalausweis steht. Und wo aber auch Geburtsdatum und Ausweisnummer drauf sind, sodass eben eine ganz zweifelsfreie Identifikation der Person möglich ist, ohne dass der alte Name oder alte Geschlechtseinträge sichtbar gemacht werden müssen.
Jetzt haben wir schon, oder Sie haben es schon kurz angesprochen, die Herausforderung in der digitalen Lehre jetzt während der Corona-Semester, dass es hier auch besonderes Diskriminierungspotenzial gibt, eben beispielsweise bei der Namensnennung oder bei der erzwungenen Namensnennung. Gibt es Tipps? Können Sie uns sagen, was können Lehrende tun, um die digitale Lehre für queere Studierende so diskriminierungsfrei wie möglich zu gestalten?
Also ein Aspekt ist eben ganz konkret, eigene Namensnennung zu ermöglichen. Also zu versuchen, wenn es einer Hochschule nicht ohnehin gegeben ist, eben ein Tool zu nutzen, das das erlaubt. Vielleicht auch die Studierenden dazu anzuregen, doch auch das Pronomen hinter den Namen zu setzen. Solche Pronomenrunden machen es möglich, einfach mal zu benennen, dass wir ständig davon ausgehen, zu wissen, welche Pronomen andere Menschen verwenden, dass wir damit nicht immer automatisch richtig liegen und dass auch für Menschen, die bislang vielleicht immer so bezeichnet wurden, wie sie sich selbst auch bezeichnen würden, das ein Möglichkeitsraum sein kann, um, wenn ich feststelle, dass es für mich sich stimmig anfühlt, einmal etwas anderes auszuprobieren. Also solche Pronomenrunden, den Pronomen sichtbar und benennbar zu machen, sind unter Umständen für alle irgendwie ganz, ganz interessant, für manche ungewohnt und auch das kann ja ein Moment des Lernens sein. Natürlich ist es von Interesse, dass ich mich damit befasse, wie ich mich sprachlich ausdrücke und welche Konnotationen vielleicht Begriffe transportieren, die ich verwende, dass ich schaue, aus welchem Kontext die Studien kommen, auf die ich mich beziehe, inwieweit da vielleicht bestimmte Perspektiven marginalisiert sind, bestimmte Communities auch tatsächlich in der Wissensproduktion ausgebeutet werden. Also gerade im Kontext von Transgeschlechtlichkeit gibt es eine Tradition an Genderkliniken, die Behandlungssuchenden zu beforschen. Das ist einerseits sicherlich teilweise auch Gold wert, insoweit als dann bessere Behandlungsmethoden erkundet und erforscht und entwickelt werden können. Zugleich ist es natürlich problematisch, weil da ein direktes Abhängigkeitsverhältnis besteht. Wenn ich eben als ärztliche Person eine Person befrage, die von mir eine Behandlung braucht, dann ist diese Freiwilligkeit ja nur noch sehr bedingt gegeben. Und die Ergebnisse werden verzerrt, weil die Personen das antworten, wovon sie befürchten oder vermuten, dass sie es sagen müssen, um an ihre Behandlung zu kommen. Also solche Kontexte von Wissensproduktion mit zu beachten, auch über queere Verhältnisse hinaus, auch in Bezug auf Rassismuskritik und so weiter und so fort, ist sicherlich für alle Fächer relevant und von Interesse.
Ja, jetzt kommen wir schon zur letzten Frage. Ich möchte noch mal kurz eingehen auf einen Begriff, der mir sehr gefallen hat, den ich auf Ihrer Homepage gesehen habe, auf der Seite des Bildungskollektivs. Und zwar sprechen Sie da bei Ihrem Profil von engagierter Wissenschaft. Deswegen meine letzte Frage an Sie. Was bedeutet engagierte Wissenschaft für Sie? Und wie sähe denn, jetzt können wir noch mal in die Utopie gehen, ein engagiertes Wissenschaftssystem in Deutschland für Sie aus?
Also für mich bedeutet engagierte Wissenschaft eine Wissenschaft, die sich nicht scheut, Positionen zu beziehen, die eigene Perspektive transparent zu machen und als einen Faktor in der Wissensproduktion zu benennen und mitzudenken und dadurch eben auch im Erkenntnisgewinn weiterzukommen, den Blick ein Stück weit zu weiten oder zu vertiefen darauf hin, wie meine Erkenntnisse eigentlich zustande kommen und das eben auch mit zu kommunizieren und damit verhandelbar zu machen. Und zugleich eine Wissenschaft, die sich in gesellschaftlichen Verhältnissen verortet, in denen Wissen mit Macht verknüpft ist, immer, und es keine völlige Neutralität gibt, sondern Wissenschaft auch immer instrumentalisiert wird für politische Interessen und die sich dann auch traut, innerhalb dieser gesellschaftlichen Verhältnisse eine eigene Haltung an den Tag zu legen und auch zu kommunizieren, sodass eine menschenfreundliche, tierfreundliche, naturfreundliche Haltung in der Gewinnung von Wissen, wie auch in der Anwendung von Wissen, Kommunikation, Vermittlung von Wissen und Verhandlung von Wissen prägend einfließt. Und letztlich möchte ich, dass Wissenschaft zu einem besseren Leben für alle beiträgt.
Ja, und mit diesem superschönen Schlusswort sind wir jetzt auch am Ende angelangt. Liebe Hanna Engelmann, vielen Dank für dieses sehr interessante und lehrreiche Gespräch.
Vielen Dank Ihnen.
Ja, und für mehr Informationen über Hanna Engelmann, über antiqueere Ideologien und das Bildungskollektiv Imago für transformative Bildung, werfen Sie einfach einen Blick auf unsere Podcast-Homepage. Das war's von uns und bis zum nächsten Mal.